Halleluja, heute erste Lektion vom 8. Heft. Stellt euch das mal vor, ne? Halleluja. Das Neue Testament. Das Neue Testament. Ist das auch rot da? Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Markus 1,3. Heute geht es um das Neue Testament als Ganzes. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen die verschiedenen Bücher des Neuen Testaments überfliegen, ich sage mal, ganz klar überfliegen. Einige werden wir sehr detailliert schauen, weil die sind komplizierter. Dann habe ich mich ein bisschen vertieft, weil ich möchte auch nicht, dass wir hier nichts verstehen. Aber weil es gibt dann Situationen, wo man sagt, wenn man es nicht richtig erklärt, dann hat man nichts verstanden. Dann muss ich dann später auch in ein paar Briefe vom Apostel Paulus mich ein bisschen mehr vertiefen. Aber andere, zum Beispiel die Evangelien, werden wir sehr schnell überfliegen. Und so, das heißt, ich habe mich gefragt, wie können wir das Neue Testament bewusst überfliegen? Aber Panorama ist ja eine Sicht aus der Vogelperspektive oder aus der Flugzeugperspektive. Und heute studieren wir hier das Neue Testament und machen so quasi weiter an der letzten Lektion, wo wir so ein paar Aspekte, Vorbereitungsaspekte oder ja Aspekte, die jetzt mit dem Hintergrund, ja Hintergrundinformationen studiert haben. Und heute möchte ich hier noch 3-4 Sachen in diesem Bezug besprechen. Der Hohe Rat. Der Hohe Rat lesen wir im Neuen Testament. Das war eine Institution der Juden. Ja, weil ihr wisst, dass die Römer, die haben die Völker, die sie erobert haben, viele Freiheiten gegeben. Viele Freiheiten. Die haben, für die Römer war immer das Wichtigste, die Steuern, ne, das Geld, ja, und ja eigentlich theoretisch für alle Völker war das immer so, aber die Römer, die waren Spezialisten, dass sie gesagt haben, Leute, hört zu, wir greifen so wenig wie möglich ein in euren System, in euer Leben, zahlt eure Steuern fleißig und dann geht's euch gut. Und darum dieser Hohe Rat war die höchste Autorität der Juden. Und er entstand zur Zeit von Esra, das heißt ja ein paar hundert Jahre vor Christus, und wurde vom Hohen Priester geleitet. Er hatte 70 Mitglieder unter Priester, Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten. Das waren, wie die gewählt wurden, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn wir so schauen im Alten Testament, wie wurden die Gemeinden geleitet? Wenn ich meine Gemeinde, ja die Dörfer, ne? Das heißt die kleinen Städten, wie wurden die geleitet? Immer durch solche Räte, Ältestenräte. Gruppen von älteren Männern, die jetzt etwas mehr Einfluss hatten, entweder weil sie jetzt von wichtigen Familien stammten oder weil sie reich waren, oder weil sie besonders weise waren, so wurden die kleinen Städte gerichtet. Man könnte das vergleichen mit heute, mit so einem Gericht. Damals hieß es ein Rat der Ältesten, die Ältesten. Und dieses System wurde auch übernommen von den Gemeinden im Neuen Testament, die Ältesten, die Weisesten. Und so auch das ganze Land Juda hatte auch so einen hohen Rat, der kommt öfter vor, ne, im Neuen Testament. Und wir wissen zum Beispiel, die ersten Apostel, nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, hatten einige Probleme, die wurden gerichtet vom Hohen Rat und so weiter. Und da gab es andere Geschichten. Der Tempel hatten wir schon hunderte Male gehört, als wir die Propheten studiert haben, weil es immer ging um, ja, Assyrien, Babylon und so weiter. Und Babylon hat den Tempel zerstört. Aber welcher Tempel zerstört? Den zweiten Tempel. Der erste Tempel wurde von Salomo erbaut und Nebukadnezar zerstört. Der zweite Tempel hat Esra, ja, 70 Jahre später oder 90 Jahre später, wieder angefangen zu erbauen, aber war ziemlich bescheiden. Und er wurde von den Herden des Antiochos Epiphanes in 168 vor Christus geplündert und geschändet. In 19 vor Christus hat Herodes der Große, nachdem er den Juden so viel Böses angetan hatte, als ein Versuch, es zu kompensieren, ließ er den Tempel mit großen Steinblöcken renovieren. Er wurde von den römischen Herren im Jahr 70 zerstört. Das heißt, er hat 240 Jahre gehalten. Tempel Salomos hatte ja etwa 600 Jahre gehalten. Hier eine Aufgabe: Suche im Handbuch zur Bibel oder im Internet eine Nachbildung des Tempels von Jerusalem zur Zeit Christi. Wir haben irgendwo so ein Buch, der heißt Handbuch zur Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Buch habt. Wolfgang, habt ihr so ein Buch? Handbuch zur Bibel?
Kann sein, aber da im Moment
ist noch... Nein, muss nicht holen. Ich habe nur gefragt. Ne? Das ist so ein Buch. Ne? Warum heißt es Handbuch zur Bibel? Weil es dann viele wichtige Informationen zusammengefasst hat. Sehr interessantes Buch. Sollten wir beschaffen, aber müssen wir auch schauen, weil es gibt verschiedene Modelle und einige sind so ein bisschen, ich würde mal sagen, theologisch. Ne? Und wichtig ist, dass man so einen sucht, der mehr biblisch ist. Andreas hat schon gefunden in seiner Bibel hinten so eine Zeichnung vom Tempel. Ja? Wenn ihr jetzt im Internet unterwegs seid, schaut mal das, ne? Sucht dann ein Bild, ne? Das heißt, Foto gibt's nicht, aber so eine Zeichnung oder so, ne? Oder vielleicht ein Film. Es gibt auch manche Verfilmungen, die das dann ja versuchen nachzubilden. Ne? Nur, dass man so eine Ahnung hat, ne? Dass man eine Ahnung hat. Es gibt vieles, was man so heute im Internet schauen kann, das uns hilft. Es gibt auch ganz, ganz vieles, was schlecht ist, ne? Was Lüge ist, was Müll ist. Aber es gibt auch Sachen, die gut sind. Und ja, wenn wir hier aufpassen, dann können wir schon auch was lernen, damit wir so ein Bild haben, wie es vor 2000 Jahren ausgesehen hat, der Tempel. Ne? Weil wenn jetzt die Evangelien lesen, dann steht es, ne, Jesus ging zum Tempel oder die Jünger gingen zum Tempel oder etc., die Apostel. Und da wäre schon wichtig, dass wir so ein Bild haben, wie sah der aus oder ungefähr, wie sah der aus. Ne? Und das Herodes der Große mit großen Steinen in Wiederauferbauen ließ, ne, das sehen wir, lesen wir in Markus, wo die Jünger Jesu gesagt haben, Meister, schau, ne, die Steine, ne, die großen Steine, ne, und Jesus hat gesagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, und das ist eine Botschaft für uns. Jesus hat diesen Steinen keinen Wert zugesprochen. Er hat gesagt, Johannes 4, es ist die Zeit gekommen, wo die wahren Anbeter Gott in Geist und der Wahrheit anbeten und nicht jetzt in einem Tempel aus Stein. Und darum hat Gott auch es erlaubt, dass dieser Tempel zerstört wurde und 2000 Jahre nicht mehr errichtet wurde. Gott hat das gemacht. Gott leitet die Weltgeschichte und hat das gemacht, dass dieser Tempel nicht wieder erbaut wurde. Wir sehen, wir haben die Propheten studiert und so weiter, und dann sehen wir, wie die Zerstörung des Tempels auch total verbunden war mit der Sünde vom Volk, dass da einen Zusammenhang gab. Und die Zerstörung vom zweiten Tempel war genauso, weil das Volk Jesus abgelehnt hat. Dann wurde er wieder zerstört. Gott gab dem Volk eine zweite Chance sozusagen, eine zehnte Chance, ne, weil er so viele Chancen gegeben hatte früher. Und als Jesus gekommen ist, hat er den Juden wieder eine Chance gegeben und die haben ihn wieder abgelehnt. Und dann hat Gott gesagt, so jetzt ist Schluss. Die Erwartung der Juden auf den Messias. Als wir ja die letzte Lektion vom Alten Testament studiert haben, dann sahen wir, diese Zeit, diese 400 Jahre zwischen Maleachi und Matthäus oder ne, und Jesus Christus, diese 400 Jahre, die heißen prophetische Stille oder Jahre der prophetischen Stille oder zwischentestamentliche Zeit, wo Gott selbst schon prophezeit hatte durch einigen Propheten, dass es solche, so eine Zeit kommen würde. Und stellt euch das mal vor, ne, 400 Jahre ohne einen Prophet. Das Volk war gewöhnt, immer Propheten und Abraham und Jakob und Moses und viele andere haben geschrieben und prophezeit und so weiter und so weiter. Und plötzlich 400 Jahre, da schreibt niemand was, da prophezeit niemand was, da gibt's keinen, ne, wichtigen Prophet etc. Das Volk, das war wirklich jetzt angespannt, wartete auf den Messias. Die ganzen Prophezeiungen, die sie hatten in unserem Alten Testament, in ihrer Bibel, die waren vor ihren Augen. Und als Johannes der Täufer kommt und anfängt zu predigen, dann werden alle aufgeregt und denken, wow, der ist vielleicht der Messias. Und darum muss der sagen, nein, ich bin der Messias nicht und so weiter. Ich bereite nur seinen Weg. Das hatten wir gelesen, diesen ersten Vers, Markus 1, 3. Ich bereite nur den Weg. Das heißt, diese 400 Jahre waren eine Vorbereitung auf Jesus. Ne, weil die Menschen dann angespannt waren und in einer Haltung von, einer Erwartungshaltung waren. Und als er noch kommt mit seiner Kleidung aus Haaren, Kamelenhaaren und sich ernährte von Honig und Heuschrecken und die ganzen Sachen, dann ist das Volk durchgedreht, ne, wie man so heute sagt, ne, die ganzen Fans oder so, wow, der Prophet, ne, schau mal, wie er sich kleidet und so, ne, der muss ein Prophet sein, der muss wirklich, ne, ein Prophet sein. Alle haben auf ihn gehört. Und er hat gesagt, da ist der Messias. Er hat das Volk vorbereitet. Er hat gesagt, schau mal, das ist der Lamm Gottes. Gut, nächste Überschrift, messianische Bewegung. Und dieser Vers, Johannes 1, 41, der redet darüber, über diese Spannung, dass die Menschen den Messias erwarteten. Wir haben den Messias gefunden. Das heißt, er drückt das aus. Leute, das, was wir erwartet haben, das haben wir gefunden. Das Wort Messias heißt den Gesalbten, sowohl auf Griechisch auch als sowohl auf Griechisch und auf Hebräisch. Auf Hebräisch heißt es Messias, das was für uns das Wort Gesalbten ist, den Gesalbten. Übersetzt auf Hebräisch, Messias. Übersetzt auf Griechisch, wer weiß das, ne? Missionarin Elisabeth, wie ist die Übersetzung von den Gesalbten auf Griechisch? Christus. Genau, ne? Andreas hat es gewusst, ne? Christus. Hatte ich schon mal erwähnt, dass Jesus Christus, ne? Nicht der Name von Jesus ist. Sein Name ist Jesus. Jesus ist sein einziger Name. Weil heutzutage hat man diese Gewohnheit, ne? Rolf Dietz oder so, ne? Das heißt einen Vornamen und einen Nachnamen, aber damals war das anders. Die haben immer, sagen wir, so einen Namen gehabt und dann hinter den Namen die Stadt, woher diese Person kam, ne? Und dann haben sie Jesus aus Nazareth, ne? Jesus der Nazarener und so weiter, ganz viele anderen und immer, ne, die Stadt, woher die Person kommt. Und warum sagt man dann Jesus Christus? Ja, weil Christus bedeutet der Gesalbte. Und auf Hebräisch Messias. Ist wichtig, dass wir das wissen, woher diese ganzen Worte kommen, weil das war so eine Bewegung. Viele haben erwartet, aber haben auch falsch erwartet, weil, ja, sie waren jetzt gestresst, weil die Römer, die Steuern verlangten, weil die Römer, ja, präsent waren mit den Soldaten und das war sehr unangenehm. Die mussten sich demütigen, die mussten vieles hinnehmen und viele waren unzufrieden und die erwarteten einen Messias, der diese Situation ändern würde. Und die Prophezeiungen über den Messias, ja, die teilweise geben Raum zu solchen Ideen, weil es steht, ja, dass der Messias ein König sein wird, dass er ein Nachfahre Davids ist, dass er den Thron Davids besteigen wird und so weiter. Das heißt, es gibt Teile dieser Prophezeiungen, die das jetzt erlauben, solche Verständnis vom Messias, aber es gibt dann auch andere Teile. Ne, einer meiner Lieblingsverse, einer meiner tausend Lieblingsverse, ne, 1. Mose 3, 15, da steht, ne, wo Gott mit der Schlange spricht und der Nachfahren der Frau wird die Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen und so weiter. Kennen wir schon. Das heißt, da steht es schon, dass der Messias, dass der Retter leiden würde. Und auch Jesaja 53, ganz klar, da steht es zigmal, ne, dass er leiden würde, dass er zerschlagen würde und so weiter. Jesaja 53, und da gibt es noch viele andere Prophezeiungen über das Leid des Messias, aber das haben die, ne, was nicht sein, wie sagt man so auf Deutsch, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein, versteht ihr? Ne? Das heißt, der Messias, der sollte die Römer vertreiben, das sollte er tun und alles andere interessiert die nicht. Ja, aber wichtig ist, dass wir das kapieren. Es gab so eine Bewegung, es war so eine, ja, so eine Spannung in der Luft, ne? Wo die Leute alle so, wow, der Messias, ne? Der ist verheißen, der kommt. Das ist alles, was ich euch erkläre, hat das Ziel, wenn ihr jetzt die Evangelien liest oder das Neue Testament liest, behaltet diese Sachen im Kopf, so als Hintergrundforschung, wie kann man sagen, ne? So ein Hintergrundbild von der Situation, ne? Als Jesus gekommen ist, ist er nicht in einer Welt gekommen, die leer war wie ein leeres Teller. Nein, die Leute waren angespannt. Es gab viele Gründe, damit die Leute jetzt teilweise aggressiv waren, einige sogar, ne, gegen die Römer. Die versuchten, die Römer umzubringen und die Römer, die waren auch sehr vorsichtig mit den Juden. Die wussten, die Juden, die sind nicht leicht mit denen umzugehen und so weiter. Das war eine angespannte Situation. Und nur, dass wir das wissen. Nächste Überschrift, jetzt total wichtig auch, Kanonisierung des Neuen Testaments. Manchmal ist es uns nicht klar, dass die Apostel keine Bibel hatten. Ne? Die hatten keine Bibel, das heißt, die Synagogen, die hatten die Rollen mit unserem Alten Testament. Aber da es jetzt das Druckverfahren nicht gab, hatten die Leute überhaupt kein Buch. Nur die Synagogen, die hatten die Rollen, aber die normalen Menschen, die meisten, allermeisten normalen Menschen hatten keine Bücher. Nur der Apostel Paulus, der hatte ein paar Bücher, mindestens drei, ne? Kann ich mathematisch beweisen. Ne? Bücher hatte er, aber die meisten Menschen, die hatten keine Bücher. Und das Neue Testament gab es noch nicht. Was es gab, waren diese Rollen vom Alten Testament in den Synagogen. Und was hatten die noch? Die hatten die mündlichen Erzählungen. Ganz wichtig, mündliche Erzählung. Das war für denen so, so ungefähr wie für uns ein Buch, weil da sie jetzt kein Druckverfahren hatten, wenn sie irgendwas gehört haben, wenn sie jetzt zu einem Vortrag gegangen sind, was haben die dann gemacht? Die hatten kein Papier, die hatten keine Stifte, sagen wir, die meisten, es gab doch die Schriftgelehrten, aber die meisten Menschen hatten das nicht. Und sowieso die Schreibmaterial, das war sauteuer, ne? Das waren Pergamente und so, das war nur für ganz, ganz wichtigen Sachen. Ne? Auch ein Schriftgelehrter würde nicht einen Vortrag hören und dann sich einen Stift nehmen und da ein paar Notizen machen auf dem Pergament, so, ne? Nebenbei, ne? Wie wir heute ein Stück Papier nehmen und da Notizen machen. Nein, was haben die Leute dann gemacht, wenn sie zu einem Vortrag gegangen sind? Haben sie einfach alles im Kopf behalten. Ne? Die sind von Kind auf so erzogen. Du musst dich konzentrieren. Wenn du jetzt einen Vortrag hörst, musst du dich konzentrieren, weil du jetzt kein Papier hast, um das zu notieren. Du musst alles im Kopf behalten. Und wenn sie dann andere Leute getroffen haben, haben sie das dann weitergegeben, weiter erzählt, so genau wie möglich. Und die anderen haben das wieder konzentriert zugehört. Das heißt, in den ersten 20, 30 Jahren, nachdem Christus zum Himmel gefahren ist, gab es überhaupt keine schriftlichen Sachen. Nur langsam, ne, als die ersten Apostel angefangen sind zu sterben und so, haben die Leute angefangen, oh, aber der ist gestorben, ne? Und alles, was er so kannte und die ganzen Formationen, die sind jetzt weg und so, dann haben die gedacht, oh, da müssen wir alles notieren, ne? Notieren, damit es nicht verloren geht. Wie zum Beispiel der Evangelium nach Markus, ne? Markus, der war ein großer Freund von Petrus. Das heißt, er hat alles, hat Petrus eine lange Zeit begleitet in den Predigten und so und hat alles, ne, im Kopf notiert und nachher geschrieben. Ne. Darum sagt man quasi, der Evangelium nach Markus ist quasi so ein Evangelium nach Petrus sozusagen. Weil alles, was da drin steht, kommt aus Petrus, ne, und so weiter. Ist ein Beispiel, wieso die so lange Zeit ausgehalten haben ohne Bücher. Und die hatten auch ja Propheten. Ne? Es gab auch die Propheten. Wir wissen aus dem Neuen Testament, aus Apostelgeschichte und so, es gab Propheten. Das heißt Menschen, die dann direkt die Offenbarungen von Gott bekommen haben und so dann auch eine Stütze waren für die Menschen, damit sie das Wort Gottes bekommen. Okay, da waren, ne, gab es diese Methode, damit die Leute die Informationen oder die Leitung bekommen haben. Was ist dann auch passiert? Ne, es geschahen einige Sachen, die nicht so gut waren. Die verleiten die ersten Christen diesen Kanon. Kanon ist eine Messlatte. Einfach eine Liste. Übersetzt auf Deutsch eine Liste von Büchern. Und man sagt Kanonisierung. Kanonisierung heißt Erstellung einer Liste. Dass man sagt, hier sind 27 Namen, 27 Bücher, die guten Bücher. Warum hat man das gemacht? Weil dann auch viele Leute angefangen haben, die haben gemerkt, dass ein Evangelium sehr angesehen war. Dass viele Leute sagen, oh, ein Evangelium, ne? Eine Erzählung vom lieben Jesu. Da sagen alle, wow, da sagen alle, Halleluja, ne? Und dann gab es immer die bösen Leute, die haben gesagt, ja, ich will auch ein Buch schreiben, die alle Menschen lesen. Und dann haben die angefangen, Fantastereien zu schreiben und haben gesagt, Evangelium nach Thomas oder Evangelium nach etc. und so weiter. Das heißt, einfach erfundene Sachen, aber die haben dann drauf geschrieben, Apostel so und so. Ne? Wie es heutzutage auch noch ist. Ne? Ihr wisst, dass es viele Bücher gibt, die gar nicht geschrieben wurden von die Leute, die dann auf dem Umschlag stehen. Ne? Das wisst ihr wahrscheinlich zum Beispiel diese, wie heißt diese Frau da, diese Prediger vom Fernseher, die Joyce Meyer zum Beispiel, ne? Die schreibt hunderte Bücher, ne? Und predigt im Fernsehen und so weiter und so weiter. Das heißt, wie kann sie so viel machen? Logisch, ne? Alle wissen das. Es gibt Leute, die diese Bücher schreiben, nach ihrer Anleitung. Logisch, ne? Die sagt, ja, schreib mir ein Buch mit dem Thema so und so und dann geht jemand da und arbeitet einen Monat oder zwei, drei Monate da und schreibt und arbeitet und dann irgendwo ganz klein hinten im Buch steht, dieses Buch wurde geschrieben von der Person so und so, aber im Umschlag vorne steht Joyce Meyer, ne? Versteht ihr? Ne? Die hat es dafür bezahlt, die geht hin und zahlt diesen Autor so und so viel $1000 und so. Und verkauft das Buch und verdient dann zigmal auf dieses Buch, ne? Weil alle denken, ah, Joyce Meyer hat ein Buch geschrieben, den muss ich lesen, ne? Und ungefähr so war es auch zur Zeit des Neuen Testaments. Da gab es Leute, die haben Sachen geschrieben, Fantastereien, aber haben da drauf geschrieben, Apostel so und so, damit es sich verkauft oder damit viele lesen. Und da haben viele gemerkt, oh, da kommen Sachen in Umlauf, die stimmen gar nicht. Die sind glatte Lügen, die sind, ne, das Gegenteil von das, was wirklich geschah. Das ist das Gegenteil, ne? Das stimmt überhaupt nicht mit das, was geschehen ist und so. Darum mussten die Leute irgendwann sagen, wir müssen das klären. Wir müssen eine Liste machen von Büchern, die wirklich gut sind, empfehlenswert sind. Ne? Und es gab auch Sekten, die ganz bewusst hingegangen sind und ihre eigenen Kanon gemacht haben, ihre eigene Liste von ihren Lieblingsbüchern, die ihren, sagen wir so, ihre sektierischen Ideen mehr unterstützen. Ja? Und darum, das war verschiedene Gründe, darum gab es diese verschiedenen Gründe, warum man gesagt hat, so, jetzt müssen wir eine Liste machen von den Büchern, die, ich sage mal, entweder wirklich von den Aposteln geschrieben wurden oder von ihren Mitarbeitern oder von Unbekannten, aber die durch, anhand der Tatsachen, dass sie so erbaulich sind, so gut das Evangelium weitergeben, da muss man einfach sagen, okay, obwohl wir vielleicht nicht wissen, wer das geschrieben hat, wir stellen es trotzdem in der Liste, zum Beispiel Hebräerbrief, ne, wo man nicht weiß, wer das geschrieben hat. Viele sagen, das war der Apostel Paulus, aber der Inhalt ist einfach so gut. Und dann haben die gesagt, das heißt, die weisesten, die wichtigsten Christen im Jahr, circa im Jahr 100 oder ein bisschen 175 nach Christus haben so eine Liste erstellt, die noch unvollständig war, und dann im Laufe der nächsten Jahrzehnten hat sich immer mehr kristallisiert, so dass circa im Jahr 300 diese 27 Bücher dann ganz fest standen, weil die Gemeinden diese Bücher dann auch gelesen haben und haben gemerkt, diese Bücher, die segnen, diese Bücher, die sind göttlich, diese Bücher, die führen uns zu Gott, diese Bücher, ne, die kommen von Gott, weil sie uns zu Gott führen. Die Gemeinde haben diese Bücher benutzt und das dann gemerkt und gesagt, diese Bücher sind gut, und darum sind die 27 in der Liste gelandet. Halleluja. Halleluja. Ja, und das Neue Testament, nächste Überschrift, Zusammenfassung des Neuen Testaments. Das Neue Testament, wie gesagt, hat 27 Bücher, und welche Arten von Büchern gibt es da? Die ersten vier sind die Evangelien. Die erzählen das Leben Jesu Christi. Und warum gibt es vier Evangelien und nicht nur eins? Ne? In der Geschichte gab es so einen Versuch, die vier Evangelien zusammenfassen in eins. Wie hieß das? Ich vergesse jetzt in diesem Moment, wie das hieß, aber jemand hat gesagt, ja, warum brauchen wir viermal das Gleiche? Wir könnten das alles, ne, zusammenfassen, ne? Aber das hat einfach nicht keinen Erfolg, oder niemand hat sich interessiert oder sehr wenige. Es gibt Gründe, warum man vier Evangelien hat. Das werden wir sehen in der nächsten Lektion. Die vier Evangelien ist sehr interessant. Ne? Die sehen das Leben Jesu aus vier verschiedene Perspektiven. Das hilft uns, wenn wir jetzt irgendeinen Gegenstand aus vier verschiedene Perspektiven betrachten, dann haben wir eine 3D-Perspektive. Ne? Mein Vater, der ist blind von einem Auge. Und dann frage ich ihm, ja, aber wenn du so Auto fährst, wie weißt du dann, wie weit weg ist ein Auto, der entgegenkommt? Und dann sagt mein Vater, ja, ich schwanke mit meinem Kopf hin und her. So, ne? Und dadurch kann das Gehirn berechnen die Entfernung. Als hätte er zwei Augen, indem er den Kopf wankt. Verstehst du? Ne? Das ist wie der Gehirn so fähig ist, versteht ihr? Indem, ne, nur ein Auge und dann so machen, und dann sieht der Auge aus verschiedenen Blickwinkeln das Gegenstand und kann die Entfernung berechnen. Ne? Und so ähnlich. Vier Evangelien, vier verschiedene Blickwinkel, und dann ergibt sich quasi ein 3D-Bild. Ne? Besser, wenn wir nur einen Blickwinkel hätten. Ne? Ne? das Leben Jesu. Das ist total wichtig. Warum haben wir nicht vier Apostelgeschichte dann auch, ne? Okay, das Leben Jesu ist ja wichtiger als das Leben der Apostel, ne? Okay. Zweiter Block, Apostelgeschichte. Gründung der Gemeinde, das Leben der ersten Christen, Verbreitung des Evangeliums, Missionsreisen des Paulus und so weiter. Ganz spannend, wie die Evangelium, ne? Erzählungen, wie und was und so weiter die Apostel gemacht haben. Und dann kommen die Briefe, Römerbrief und so weiter bis zu Judas. Und das letzte ist Offenbarung, was auch ein Brief ist, aber es hat ein völlig anderes Stil. Und dann diese Briefe, die haben die Apostel hier, verschiedene Apostel geschrieben an verschiedenen Gemeinden und Menschen. Und was mir so eingefallen ist oder was mir so ins Auge gestochen hat, als ich diese ganzen Bücher wieder und wieder studiert habe in den letzten Monaten, ihr wisst schon, wie ich mich gequält habe im guten Sinne, meine ich jetzt, ne, mich angestrengt hat und die ganzen Bücher 10, 20 Mal durchgelesen habe. Eines, was mir immer wieder so klar wird in diesen ganzen Briefen im Neuen Testament, dass die immer die Grundlagen des Glaubens besprechen und aus diesen Grundlagen Folgen ziehen auf die konkrete Anwendung. Das heißt, diese ganzen Briefen, die haben als Ziel zu zeigen, wie lebt man als Christ, wie, ne, verhält man sich als Christ, aber es steht nicht, ja, wenn du ein Christ bist, dann musst du dich so benehmen und so und da gibt's eine Liste und das musst du tun, sondern die Methode, die alle Schriftsteller vom Neuen Testament benutzen, ist, die sagen, du dienst ein guter Gott. Was hat das zur Folge? Ja, dass wir gut sein sollen mit unseren Mitmenschen. Gott ist heilig. Was hat das als Folge? Dass wir heilig sein sollen in unserem sexuellen Verhalten und unseren Gesten und so weiter. Wir dienen einem vergebenden Gott. Was heißt es? Wir sollen unseren Nächsten vergeben. Versteht ihr? Das ist hier keine Gesetzlichkeit. Du musst vergeben, du musst lieben, du musst heilig sein, ne? Weil es ein Befehl ist, weil es eine religiöse Pflicht ist und so weiter, etc. Nein, es ist immer verbunden. Die greifen immer zurück und sagen, ne, wenn du einen Gott dienst, der so und so ist, ne, dann hat das als Folge, dass du dich so und so benehmen sollst oder dass die Gemeinde so und so aussehen soll. Das ist total wichtig, dass die ganzen Briefe des Neuen Testaments die Gesetzlichkeit bekämpfen sogar ganz stark. Der Apostel Paulus, der bekämpft die Gesetzlichkeit, wie das Zeug hält. Gesetzlichkeit ist ein Feind von uns. Gesetzlichkeit ist ein Glaubenstötungsinstrument, wie kann man sagen, ne? Durch die Gesetzlichkeit verfallen die Menschen vom Glauben. Ich habe hier ein Beispiel geschrieben, Römer 6, 4. Andreas, würdest du bitte hier diesen Beispiel lesen, diesen Vers lesen?
Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Römer 6, 4.
Ne, hier so ein Beispiel von diesen Schlussfolgerungen. Weil Christus auch verstanden ist, darum sollen wir in einem neuen Leben wandeln. Ne? In einem veränderten Leben, in einem göttlichen Leben. Das heißt ganz konkret, in einem göttlichen Lebensstil. Die Bibel, die lehrt uns einen Wandel, einen Lebensstil, wie ein Christ sich verhalten soll, aber das in einer nicht gesetzlichen Art und Weise. Gut, und das letzte Buch ist ein prophetisches Buch, Offenbarung. Sehr wichtiges Buch. Ja, damit habe ich mich auch beschäftigt, sehr intensiv, sehr wichtiges Buch. Ne? Früher Es gibt Leute, die sagen, ja, Offenbarung, wozu brauchen wir das? Ne? Ja, wenn Jesus nicht zurückkommen würde, wenn wir keine Hoffnung hätten, dass wir auferstehen, welche Bedeutung hätte der Glaube dann? Apostel Paulus Antwort, 1. Korinther 15. Dann wären wir die traurigsten Menschen auf Erden. Ne? Das heißt, ja, wenn wir keine Hoffnung haben, wenn Jesus nicht wiederkommt, wozu sind wir dann Christen? Ne? Wenn wir nicht auferstehen und so weiter. Das heißt, Offenbarung ist total wichtig, weil es erzählt, ne, wie Christus wiederkommen wird und so. Und die Sachen, die geschehen werden, die uns dann Hoffnung machen, die uns unseren Blick auf die Zukunft richten. Ne? Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, obwohl ja ganz viele Briefe und die Evangelien auch über dieses Thema reden, aber ich sag mal kurz. Und Offenbarung redet lang über dieses Thema. Offenbarung ist, ich sag mal so, dass die Kirsche auf dem Kuchen sozusagen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kuchen backen, ne, das ist ein langer Prozess, man macht viele Sachen und ganz am Ende, wenn es fertig ist und so, die Sahne ist drauf und dann noch die Kirsche drauf sozusagen. Welches andere Beispiel möchte ich dazu geben? Ne? Wenn man jetzt ein Haus renoviert und dann, oder ja, ein Beispiel, die Straße. Die Straße hier in der Nähe von uns wurde frisch asphaltiert. Und die Firma, die das gemacht hat, wegen irgendeinem Grund, hat das nicht fertig gemacht. Und da war ein Monat lang, da fehlte noch so eine Schicht. Ne? Und nur nachdem die dann wirklich diese letzte Schicht jetzt drauf gemacht haben, ist dann diese Straße dann auch fertig. Ne? Und ungefähr so Offenbarung. Offenbarung, ne, die rundet die Bibel. So wie 1. Mose nach hinten blickt, zu der Ewigkeit, ne, zu den Sachen, die vor der Schaffung der Welt waren und so weiter, das heißt, das blickt zur Ewigkeit nach hinten, so blickt Offenbarung zur Ewigkeit nach vorne und alles andere, 2. Mose bis Judas, blicken in die Gegenwart. Ne? Darum ist wichtig, ne? Dass man diese Verknüpfung hat. Ewigkeit nach hinten, Ewigkeit nach vorne und was dazwischen ist. Gut, die Autoren, wer hat das Neue Testament geschrieben? Das Alte Testament wurde im Laufe von circa 900 Jahre geschrieben. Das heißt, das erste Buch, was geschrieben wurde, wahrscheinlich Hiob. Und das letzte, das war Malachi. Ne? Und, oder Esra. Okay. 900 Jahre, Nehemia. 900 Jahre zwischen das erste und das letzte. Viel Geschichte. Viele Veränderungen. Viele Kriege, vieles Geschichtliches in diesen 900 Jahren, viele Geschichte. Und im Neuen Testament, nein, im Neuen Testament ist wenig Geschichte, weil nur 45 Jahre hat es gedauert, dass man das erste Buch vom Neuen Testament geschrieben hat bis zum letzten. Hier, 1. Thessaloniker, circa 45 nach Christus. Offenbarung circa 95 nach Christus. Das heißt, 45 Jahre hat es gedauert, bis die ganzen Bücher des Neuen Testaments geschrieben wurden. Und ja, das erleichtert das Studium der Zusammenhänge, weil man dann nur wenig Geschichte studieren muss, damit wir verstehen, was dahinter steht. Die geschichtlichen Hintergründe. Ja. Gut, wer hat die Evangelien geschrieben? Ja, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind die Autoren von diesen vier Evangelien. Ja, und Lukas schrieb auch die Apostelgeschichte und Johannes schrieb auch die Johannesbriefe. Okay, Briefe des Apostel Paulus, da gibt es viele, 13 Briefe, die von Apostel Paulus geschrieben wurden. Und interessant, ne, dass man so denkt, ja, wer hat das größte Teil vom Neuen Testament geschrieben, dann würde man sofort denken, oder ich würde früher sofort denken, der Apostel Paulus. Aber nein, das war Lukas. Weil die Summe von Lukas Evangelium plus Apostelgeschichte ist größer als die Summe von den Briefen von Apostel Paulus. Interessant. Dabei hat er nichts Neues geschrieben. Das ist auch total wichtig, diese Information. Weil viele sagen, Kirche, apostolische Kirche so und so oder neuapostolische Kirche oder römisch-apostolische Kirche. Und was, warum haben die Leute diesen Namen gegeben, diesen Kirchen? Weil damit meinen sie, dass diese Kirchen die Autorität haben, die Lehren Christi zu vervollständigen sozusagen. Das heißt, neue Lehren vorzuschlagen und zu sagen, nee, aber ja, die Aposteln, die haben das, was Jesus gelehrt hat, doch noch komplementiert und das können wir auch machen, weil wir in der Reihenfolge sind oder so wir sind. Aber es ist wichtig, dass wir das im Kopf haben. Die Apostel, die haben nichts Neues geschrieben. Alles, was die geschrieben haben, die ganzen Briefe und so weiter, das waren immer nur Auslegungen. Auslegungen von den Lehren Jesu. Wolfgang, würdest du bitte hier diese zwei Verse lesen? 2. Korinther 1,13 und 2. Korinther 2,9.
Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr liebt oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. 2. Korinther 1,13. Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen. Ob ihr in allem gehorsam seid. 2. Korinther 2,9.
Danke. Und es gibt auch andere Passagen, die auch der Apostel Petrus schreibt. Er sagt, was ich schreibe, ist nichts Neues. Das ist wichtig, ganz wichtig für uns zu verstehen. Der Apostel Paulus hat nichts verändert von das, was Jesus gelehrt hat. Der Apostel Petrus hat nichts verändert, was Jesus gelehrt hat. Er hat es nur erklärt. Er hat es nur angewendet in konkreten Situationen, in den Gemeinden, diese Situationen sind entstanden und dann musste der Pastor Petrus sagen, ja, in dieser Situation würde Jesus dies und das sagen. Er hat es nur erklärt. Ist total wichtig. Es gibt nicht jetzt ein Evangelium nach Paulus, ein Evangelium nach Petrus oder so. Es gibt Leute, die solche Theorien verbreiten, die sagen, ja, Paulus hat die Lehre Jesu ganz verändert. Nein, ist falsch. Paulus hat das nur ausgelegt, was Jesus gelehrt hat. Wenn man jetzt vergleicht, wenn wir jetzt irgendeinen Brief vom Apostel Paulus nehmen und jetzt die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass es das Gleiche ist, wenn wir genau hinschauen. Welche sind die Themen, die der Apostel Paulus dann am meisten bespricht? Die Beziehung zwischen christlichem Glauben und jüdischer Religion. Total wichtiges Thema. Weil die ersten Christen, die Hälfte, ich sage mal so, ungefähr die Hälfte der ersten Christen, die waren Juden. Die stammten aus der jüdischen Religion. Und da gab es immer diese Gefahr, dass sie jetzt Bräuche von der jüdischen Religion einführen wollten und so. Da musste der Apostel Paulus ganz klar sagen, hört damit auf, der christliche Glaube, der hat gebrochen mit der jüdischen Religion. Eines hat mit dem anderen nichts zu tun. Und er musste das immer wieder erklären, wie das ist. Jesus ist gekommen und hat das Gesetz erfüllt. Das Ziel des Gesetzes wurde erreicht und dadurch wurde das Gesetz jetzt ungültig. Oder er hat es sein Ziel erreicht. Und wenn man jetzt ein Streichholz benutzt, dann sagen wir, okay, jetzt war es gut, schön und gut, aber jetzt ist es Müll. Und so ungefähr das Alte Testament. Das zielte auf Jesus. Jesus ist gekommen, so jetzt ist es Müll. Jetzt im übertragenen Sinn. Es dient uns noch heute, dass wir Jesus immer weiter verstehen. Und so. Und Paulus hat bekämpft die Gefahr des Götzendienst, Gefahr der Unzucht, Gefahr der menschlichen Überlegungen, Philosophie. Und er hat betont, dass die Auferstehung wichtig ist und hat erklärt, warum es wichtig ist, die Gemeinschaft unter Menschen, Gemeinschaft in der Gemeinde, Gemeinschaft mit Gott und auch ganz praktische Themen wie familiäre Verhältnisse, Arbeit, wie man sich vor der Regierung benimmt und wie man eine Gemeinde organisiert und wie man Spenden sammelt und so weiter. Ganz praktische Sachen, die auch immer mit dem Glauben, mit Jesus, mit seinem Werk immer verbunden sind, theologisch. Die übrigen 9 Bücher wurden von anderen 5 Autoren geschrieben. Petrus schrieb 2 Briefe, Jakobus und Judas, wahrscheinlich Brüder Jesu, haben auch Briefe geschrieben. Vom Hebräerbrief weiß man nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Einige meinen, es war Paulus. Der Apostel Johannes, der das Evangelium Johannes schrieb, verfasste noch 3 Briefe und die Offenbarung. Gut, die Autoren. Dann müssen wir die Autoren nicht mehr besprechen, wenn wir die einzelnen Bücher besprechen. Dann haben wir jetzt alles auf einmal. Ne? Muss ich nicht immer anfangen, ja, Buch, Brief an die Galater, wer hat es geschrieben und so weiter. Nee, wir haben es schon heute besprochen. Dann sparen wir uns Zeit, weil die Briefe Galater, Epheser und so, die sind ein harter Brocken und da werden wir viel Zeit brauchen und dadurch ersparen wir uns diese Zeit. Jetzt als letzter Punkt, letzte Überschrift, Chronologie, dass wir so ein Bild bekommen vom zeitlichen Ablauf der ganzen Geschehnisse vom Neuen Testament. Christi Geburt, ja, 7 vor Christus. Ne, hatten wir schon letztes Mal besprochen, warum das, ne, diesen Fehler entstand. Ja, 7 vor Christus, Jesu Geburt. Er hat angefangen zu predigen, 27 nach Christus. Wurde gekreuzigt, 30 nach Christus. Das heißt, die ganzen Geschehnisse, die dazwischen sind, Evangelium und so weiter, muss ich nicht erzählen. Nur, ne, das Ziel dieser Sache hier ist, dass wir so einen Faden, so einen zeitlichen Faden bekommen. 7 vor Christus, 27, 30 vor Christus, nach Christus, ganz wichtig, Pfingsten, 30 nach Christus, im gleichen Jahr seiner Kreuzigung, Bekehrung des Paulus, 32 nach Christus, das heißt 2 Jahre später. Erster Besuch von Paulus zu Jerusalem, 34 nach Christus, wieder 2 Jahre später. Tod des Apostel Jakobus, 44 nach Christus, das heißt 14 Jahre nach Pfingsten. Zweiter Besuch des Paulus, wo er die Spende aus Antiochia bringt, wegen der Hungersnot zu Jerusalem. 45 nach Christus. Erste Missionsreise des Paulus, Zypern, Attalia, Antiochia, Ikonion, Lister, Derbe, 47 bis 48 nach Christus. Hat schon länger gedauert, ne? Ein paar Monate oder so. Dritter Besuch von Paulus zu Jerusalem in einem Konzil, 48 nach Christus. Missionsreise, zweite Missionsreise, Paulus stärkt die Gemeinden, 49 bis 51 nach Christus. Und dritte Missionsreise, 52 bis 56 nach Christus. Bette, würdest du bitte hier Apostelgeschichte 18, 23 lesen?
Okay. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und
Phrygien
und stärke alle Jünger. Apostelgeschichte 18, 23.
Ja, ein paar komplizierte Wörter, aber das sind halt Namen von Regionen und Städten, die kann man auch in der Gute Nachricht Bibel oder Hoffnung für alle auch nicht ändern. Ne? Galatien und Phrygien. Dritte Missionsreise des Paulus, der immer aus Antiochia gereist ist. Antiochia war sein Quartier, sein Hauptquartier, interessanterweise. Von dort ist er immer losgefahren in seinen Reisen. Paulus verweilt in Ephesus während der dritten Missionsreise, 52 bis 45. Paulus bleibt den Winter in Korinth, 56 bis 57. Paulus in Philippi, 57. Paulus wird in Jerusalem gefangen, 57 nach Christus. Paulus wird nach Rom verlegt, nach 2 Jahren gefangen in Caesarea, 59. Paulus kommt in Rom an, 60 nach Christus. Paulus lebt 2 Jahre in Rom, 60 bis 62 nach Christus. Andreas, würdest du bitte hier lesen?
Ja. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Apostelgeschichte 28, 30.
Und letzter Dienst des Paulus in Spanien, das erwähnt er in Römer 15, 22 und folgendes. 62 bis 64 nach Christus. Und das wird durch einen anderen Autor bestätigt, Clemens von Rom. Märtyrertod des Jakobus, Bruder Jesu, 62 nach Christus. Märtyrertod von Petrus und Paulus unter Nero, 64 nach Christus. Jerusalems Zerstörung, 70 nach Christus. Ne, ganz zusammengefasst, damit wir so eine Ahnung haben. Ihr seht schon, das war alles so in einer Zeitspanne von 43 Jahre. Das heißt, ab dem Moment, wo Jesus seinen Dienst anfing, bis der Zerstörung Jerusalem. Ja, oder ja, vielleicht sollten wir in diesem Fall hier den Märtyrertod von Petrus und Paulus nehmen. Dann hätten wir da 37 Jahre. 37 Jahre. Seit dem Moment, wo Jesus angefangen hat zu predigen, bis Petrus und Paulus zu Märtyrer wurden. Wie schnell das alles ging. Das hat jetzt nicht damit zu tun mit der Zeit, wo die Bücher geschrieben wurden. Hier sind die Geschehnisse, das müssen wir trennen. Die Bücher, 45 Jahre, und die Zeit, wo diese Sachen geschahen. Jesus, sein Dienst und die Apostelgeschichte und so und die Märtyrertöte und Märtyrertode, ja. Andere Zeitspanne, auch sehr kurz. Wie schnell das alles geschah. Wie schnell das alles ging. Das konnte nur passieren, auch weil Gott die Welt schon vorbereitet hatte für das Evangelium, weil dass ein Paulus von Jerusalem nach Rom reiste, da waren schon viele Sachen erforderlich, Straßen und Schiffe und so weiter. Und auch dieser Frieden unter den Völkern, wenn es jetzt Krieg gäbe unter den verschiedenen Völkern oder verschiedene Sprachen, dann wird alles zu kompliziert. Eine Sprache, eine Regierung, ein Gesetz, viele Straßen und so hat das möglich gemacht, dass in 37 Jahre das Evangelium sich über das ganze Mittelmeerraum verbreitet hat. Halleluja. Halleluja. Hat alles Gott vorbereitet. Amen.